Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor wir zur Predigt kommen, noch eine kurze Anmerkung. Es kann sein, dass ich mich in der Predigt oder während der Predigt schon mal verspreche. So ist mir das auch am vergangenen Sonntag ergangen. Und da habe ich gesprochen von der göttlichen Moral unter den Heidenvölkern. Ich meinte natürlich die gottlose Moral unter den Heidenvölkern. Also das kann schon mal passieren. Rechnet es meiner Schwachheit zu und ordnet das dann selbst in euren Gedanken, so wie es richtig ist. Ja? Da bleibt ihr hier oben auch beweglich. Ne? Ich lese aus dem Buch Josua, Kapitel 7, die Verse ab 19. Und Josua sprach zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels, so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen. Der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor bis auf diesen Tag. Achor, das heißt Unglück. Tal Achor ist das Unglückstal. Wir wenden uns heute Morgen also wieder dem 7. Kapitel im Buch Josua zu, in dem wir sehr Wichtiges für unser Glaubensleben lernen können, wie wir überhaupt das Neue Testament nur recht verstehen können, wenn wir es immer wieder vom Alten Testament her betrachten und auch umgekehrt. Das Alte Testament schließt sich nur dann für uns auf, wenn wir es im Lichte des Neuen Testamentes erforschen. Altes Testament und Neues Testament gehören unbedingt zusammen. Auch hier könnte man das Wort Jesu zitieren, was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Beide Testamente, das Alte sowie das Neue Testament, unterweisen unsere Seligkeit durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das schreibt Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 15 und bezieht sich da natürlich auf das Alte Testament. Aber das gilt ja genauso für das Neue oder auch in der Hauptsache. Aber beide Testamente bezeugen den Herrn Jesus Christus. Darum geht es, ganz zentral, immer wieder. Es geht also nicht um Moral, auch wenn wir eine alttestamentliche Begebenheit lesen, sondern es geht um das Evangelium von Gottes Gnade in Christus Jesus. Am vergangenen Sonntag haben wir unter anderem darüber gesprochen, welches der Grund dafür gewesen ist, dass Israel im Kampf gegen die Bewohner Ais eine so empfindliche und auch schimpfliche Niederlage erlitt. Den Grund dafür finden wir in Vers 1. Aber die Israeliten vergriffen sich an den Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Saptis, des Sohnes Serachs, vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und Gott gab sie dahin, in Vermessenheit zu handeln. Sie schickten also nicht das ganze Kriegsvolk hinauf nach Ai, sondern nur eine bestimmte ausgewählte Schar. Und bekamen eben auch die Quittung dafür. Josua und die Ältesten in Israel tun das einzig Richtige. Sie fallen auf ihr Angesicht vor Gott, vor der Lade des Herrn, so heißt es hier, und beugen sich, demütigen sich, wir würden sagen, sie taten Buße und fragten nach dem Grund dieser Niederlage, nach ihrer Ursache. Und dabei geht es ihnen, besonders dem Josua, in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Ein äußerst wichtiger Hinweis für uns. Oberste Priorität in allen Lebensbereichen, ich betone das, in allen Lebensbereichen hat die Verherrlichung Gottes. Gott hat sich in dieser sündigen Welt in seinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, geoffenbart, um in ihm seine Herrlichkeit zu zeigen. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich in seinem Sohn, bezeugt im Wort Gottes. Bereits im Alten Testament, wie ich vorhin schon gesagt habe, und dann speziell und besonders in der Erfüllung im Neuen Testament. Von dem gesegneten Gottesmann Samuel Zeller, ich weiß nicht, wer unter uns schon mal etwas über ihn gehört oder von ihm gelesen hat, oder über ihn gelesen hat, von ihm heißt es, es gab bei ihm keine Angelegenheiten des irdischen und ewigen Lebens, die nicht in seinen Umgang mit Gott einbezogen wären. Und so darf es auch bei uns sein, wobei es uns in erster Linie immer wieder um die Verherrlichung Gottes in allen Lebensbereichen des irdischen und letztlich auch des himmlischen Daseins zu tun ist. Und nun erfahren wir, dass der Herr Anweisungen gibt, um den Schuldigen im Volk ausfindig zu machen. Und das Losverfahren, das uns dann speziell im ersten Buch Samuel, Kapitel 14, ausführlicher geschildert wird und das sicherlich auch hier angewandt wurde, macht klar, dass es der Herr ist, der Herr selbst, der den Schuldigen von seiner Sünde überführt. Von Sünde überführen kann nur der Heilige Geist, kann nur Gott selbst. Das gilt auch für uns ganz persönlich. Niemand kann sich selbst von der Sünde vor Gott überführen. Der Mensch hat zwar von Natur aus in der einen oder anderen Angelegenheit ein schlechtes Gewissen, aber das ist nicht das, was der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist stellt uns vor das Angesicht Gottes, vor den Willen Gottes, offenbart die Heiligkeit Gottes und macht uns von daher zu dem, was wir von Hause aus sind, von Natur aus sind, nämlich zu unverbesserlichen Sündern. Das ist also ein Werk Gottes. Gott überführt von der Sünde und das sehen wir auch hier. Gott selbst tut es. Gott selbst bringt das Verborgene ans Licht bei denen, die ihm und seinem Wort hartnäckig widerstehen. Spätestens am sogenannten jüngsten Tag, wenn Gott die Lebenden und die Toten richten wird. Und wir können nur dieses eines sagen, wohl dem Menschen, der jetzt in dieser Gnadenzeit zu Jesus kommt, um bei ihm Vergebung und ewiges Leben zu empfangen. Als sich nun herausstellt, dass Achan der Schuldige ist, aus dem Stamm Juda, der Schuldige, der Gottes Gebot übertreten hat und damit Israel ins Unglück gebracht hat, wird er von Josua dazu aufgefordert, seine Sünde zu bekennen. mit den Worten: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Sünde bekennen, Schuld vor Gott zugeben, das liegt uns ja von Natur aus überhaupt nicht. Ja? Andere zu beschuldigen, das ist mehr unsere Natur. Aber sich selbst ins Unrecht setzen, zunächst einmal vor Gott, denn in allem sind wir in erster Linie an Gott schuldig geworden, auch da, wo wir Menschen Unrecht zugefügt haben. Das liegt uns nicht. Aber gerade darin können wir Gott die Ehre geben. So heißt es in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, dass wir dasselbe sagen, wie Gott es sagt und ausdrückt und formuliert. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dieses Wort bekennen im Griechischen hat die Bedeutung von dasselbe sagen. Das heißt, Gott sagt uns, was Unrecht ist, womit wir ihn beleidigt haben, und wir sagen dasselbe. Wir sagen Amen dazu. Herr, du hast recht. Sünde bekennen heißt immer wieder Gott Recht zu geben. Das ist ganz wichtig. Und dadurch geben wir Gott die Ehre. Dadurch verherrlichen wir ihn. Durch das Sündenbekenntnis. Statt die Dinge unter den Tisch zu kehren, sollen wir ganz offen mit Gott reden über die Dinge, die nicht in Ordnung sind vor ihm. Und das dürfen wir. Er weiß sowieso, wie es sich verhält. Aber er erwartet, dass wir es vor ihm aussprechen. Und so auch Josua hier im Auftrag Gottes. Ja? Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast und verhehle mir nichts. Und jetzt, in diesem Augenblick, ist Achan dazu bereit, seine Schuld zuzugeben. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels, so habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, die waren in der damaligen Zeit sehr begehrt, diese Kleidungsstücke. Und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer, danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Also, da gehört es auch hin, von Anfang an. Achan hatte sich also an dem vergriffen, wovon der Herr ausdrücklich durch Josua gesagt hatte. Wir lesen das in Kapitel 6, Vers 18 und 19. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Achan wusste davon. Er hatte das gehört. Und setzte sich doch einfach darüber hinweg. Wenn hier vom Gebannten die Rede ist, dann bedeutete das, dass alles, was in Jericho war, unter dem Gericht Gottes stand. Einiges davon wurde verbrannt und anderes kam in den Schatz im Hause Gottes. Es wurde also dem Verfügungsbereich des Menschen entzogen. Niemand hatte das Recht, auch nur irgendetwas von diesem Gebannten für sich in Anspruch zu nehmen, als Beute oder wie auch immer. Es gehörte alles Gott. An dem einen wurde das Gericht vollzogen und das andere kam in das Haus Gottes, zum Schatz ins Haus Gottes. Als eine Art Erstlingsfrucht. Es gehörte also Gott. Und an dem, was Gott gehörte, hat sich Achan vergriffen. Er hatte sich gegen den Herrn und gegen seinen ausdrücklichen Befehl, gegen sein Wort versündigt. Es wird hier in Kapitel 7 als Frevel bezeichnet, wörtlich eine Torheit, das heißt eine Gottlosigkeit. Nicht nur ein Versehen, ein harmloses Versehen, sondern ein Frevel. Nun möchte ich jemand sagen unter uns, war denn dieses Vergehen Achan so schwerwiegend, dass das so schlimme Folgen für Israel, die erlitten ja aufgrund dieser Sünde eine schwere Niederlage und dann schließlich für Achan und seine Familie hatte. Gold und Silber gab es in Jericho doch genug und das kostbare Kleidungsstück wäre verbrannt worden und hätte niemandem etwas genutzt. War das denn wirklich eine so große Sünde, dass Achan nun diese Sachen an sich nahm oder einige von diesen Dingen an sich nahm? Und an dieser Stelle lernen wir eine außerordentlich bedeutsame Lektion. Es kommt bei der Sünde nicht auf die äußere Handlung an, sondern auf die böse Gesinnung des Herzens. Das ist das Entscheidende. Auf die Rebellion gegen Gott und sein Wort. Die Verachtung des Wortes Gottes, die Geringschätzung seines Wortes, die Dinge dieser Welt mehr begehrt als Gott selbst. Wir freuen uns und haben auch Anlass dazu, uns an vielem in dieser Welt zu erfreuen, auch an den natürlichen Dingen, mit denen Gott uns reichlich beschenkt. Aber es mehr zu lieben, es höher einzustufen als Gott selbst und die Gemeinschaft mit ihm, das ist die eigentliche Sünde. Gottes Autorität zu missachten, das ist die eigentliche Schuld, die große Schuld Gott gegenüber. Gott und sein Wort nicht über alles zu fürchten, wie Luther sagt im kleinen Katechismus, nicht über alles zu fürchten, zu lieben, und ihm zu vertrauen, das ist nichts anderes als eine Entheiligung des Namens Gottes. Es bedeutet nichts anderes, als Gott und sein Wort zu verachten. Darüber wollen wir nachdenken, das wollen wir mitnehmen nach Hause. In der Stille darüber nachdenken. Wo es Dinge gibt in unserem Leben, die wir höher achten als Gottes Wort und die Gemeinschaft mit ihm. Wir müssten mal über dieses Wort aus dem ersten Johannesbrief sprechen. Vielleicht werde ich das auch tun bei Gelegenheit, wo es heißt, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das nicht? Und was bedeutet das? Rosenius erklärt das anhand des Sündenfalls, das Verhalten Achans. Erinnert, vielleicht ist es jemandem unter uns, der in dieser Woche diesen Text schon durchgelesen hat, ich hatte euch ja darum gebeten, aufgefallen, es erinnert, dieses Geschehen erinnert, und das, was Achan hier sagt, an den Sündenfall. Ich sah, so heißt es hier, und mich gelüstete. Eva sah, und sie hatte Lust, von diesem Baum zu essen. Es gelüstete sie. Und Rosenius gibt zu bedenken, dass Gott sein Verbot an eine so geringe und unbedeutende Tat knüpfte. Gott hatte ja verboten, von dieser Frucht zu essen. Das war doch an sich etwas sehr Unbedeutendes. Ja? Ein Gebot, dessen Übertretung den Tod aller Art geistlich, leiblich und ewig, so sagt Rosenius, mit sich führen sollte, wird an eine so geringe Tat geknüpft, nicht von der Frucht eines Baumes mitten unter dem Reichtum an Bäumen und Früchten des Paradieses zu essen. Hätte er zum Beispiel zu Adam gesagt, du sollst nicht deine Frau töten oder du sollst die Tiere nicht peinigen, so hätte man das als vernünftigen Grund dafür angesehen, gehorsam zu sein. Das hätte ihnen eingeleuchtet, dass sie das nicht durften. Doch es geht einzig und allein darum, nicht auf Vernunftgründe, sondern auf des Herrn Wort zu achten. Es geht also nicht, auch im Sündenfall, nicht um die Größe der Tat, sondern es geht um die innere Gesinnung, ja? Etwas zu begehren, was Gott verboten hat, was es auch sein mag, ob es etwas Großes ist oder etwas Geringes. Ja? Es geht um das Innerste des Menschen. Und deshalb, so sagt Luther, ging der Teufel damit um, dass er durch seine Rede Eva von dem wegführen könnte, was Gott gesagt hatte. Es geht um Gottes Wort. Und hat so, als er das Wort aus dem Weg geräumt hatte, den guten Willen verdorben, den der Mensch vorher hatte. Jetzt haben wir ihn nicht mehr, diesen guten Willen. Dieser gute Wille ist verkrümmt in sich selbst. Er sucht immer nur sich selbst und nicht die Ehre und die Verherrlichung Gottes. Ja? Den der Mensch vorher, vor dem Sündenfall hatte, sodass er sich gegen Gott auflehnte. Er hat auch den Verstand verwirrt und verdorben, sodass der Mensch an Gottes Willen zweifelte. Auf Unglauben oder Zweifel an Gott und seinem Wort folgt alles Böse. So Luther. Und er hat vollkommen recht. Und genau das ist hier bei Achan der Fall gewesen. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Gott hatte klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, was er wollte, beziehungsweise was er nicht wollte. Und Achan setzte sich frech und hochmütig und in seinem rebellischen Wesen darüber hinweg. Das war seine Sünde, ja? Dabei können wir ferner davon ausgehen, dass es sich bei Achan nicht um eine augenblickliche Schwachheit, um eine sogenannte schwache Stunde handelte, wie später beispielsweise bei der Verleugnung unseres Herrn durch Petrus, der ja schwer gefallen ist. Aber das war nicht geplant. Im Gegenteil. Aber es ist passiert. Und so kann auch bei uns etwas vorkommen und wir können in Sünde fallen, ohne dass wir das wollen, weil wir einfach im Augenblick nicht wachsam genug sind und die Sünde Macht über uns bekommt, kann das passieren. Ja? Aber das ist nicht das, was hier die Sünde Achans ausmacht. Hier lag sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, um nicht zu sagen mit absoluter Sicherheit, ein langer Prozess vor. Vorher in seinem Herzen war diese ungöttliche Gesinnung vorhanden, mit der er längst Frieden geschlossen hatte. Das ist das Problem. Ja? Man kann mit der Sünde Frieden schließen. Jeder von uns wird täglich zu tun haben mit irgendwelchen sündigen Regungen in seinem Herzen, mit irgendwelchen Gedanken. Aber wir wissen, wohin damit, hin zum Kreuz, hin zum Herrn Jesus, in Anspruchnahme dessen, dass der Herr Jesus uns am Kreuz von der Macht der Sünde befreit und erlöst hat. Aber wir schließen keinen Frieden mit der Sünde. Da ist immer noch Kampf. Das war bei Achan offensichtlich nicht der Fall. Und das führte dann eben auch zu seinem Verhalten. Sein weiteres Verhalten bestätigt das. Bereits unmittelbar nach der Niederlage in Ai hätte sein Gewissen schlagen und ihn zu einem Bekenntnis drängen müssen. Wir haben es ja gehört, was der Herr gesagt hatte. Hütet euch, lasst die Finger davon, von dem Gebannten. Lasst euch nicht gelüsten, etwas von den Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Nachdem diese Niederlage geschehen war, hätte das Gewissen Achan sich melden müssen. Was hast du da getan? Und dann bekam er noch einmal eine große Chance. Als Gott Josua dazu aufforderte, das Volk zu heiligen und ihm zu befehlen, sich zu heiligen. Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch auf morgen. Das heißt, richtet eure Herzen auf Gott aus. Fangt an, ihn wieder ganz neu zu fürchten und ihn im Fokus zu haben. Sowohl im Blick auf seine Heiligkeit und sein Gerichtshandeln, als auch im Blick auf seine wunderbare, herrliche Liebe und Gnade. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Das war die Gelegenheit, die auch dem, und hier speziell dem Achan, gegeben war. Die Sache mit Gott ins Reine zu bringen. Das war die großartige Gelegenheit, denn das war noch ein Bußruf, ja? Ein Aufruf zur Umkehr, seine Sünde zu bekennen und sich an Gott zu wenden und dem Josua das auch zu sagen. Wer weiß, dann wäre die ganze Geschichte anders ausgegangen. Gott hätte ihm vergeben, aber er schwieg. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass doch noch alles im Verborgenen und im Dunkeln bleiben würde. Ja? Das war also nochmal eine Gelegenheit. Wäre er nur zu Gott und zu Josua gegangen. Aber er tat es nicht. Wir wissen auch nicht, es wird uns ja nicht berichtet, was in ihm vorging, als am nächsten Tag dann das Losverfahren begann, um den Schuldigen zu finden, und als sich die Schlinge um seinen Hals immer mehr zuzog. Achan hielt fest an seiner Sünde, bis Gott ihn dazu zwang, zu bekennen. Und nun, nachdem die Schuldfrage eindeutig geklärt worden ist, nimmt das tragische Geschehen seinen Lauf. Achan und sein ganzes Haus, sie werden gesteinigt und verbrannt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere unter uns sich die Frage gestellt hat, ja, warum auch seine ganze Familie, ja? Eine letzte Antwort können wir darauf nicht geben. Wir müssen uns damit abfinden, Gott hat so gehandelt, hat hierin seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit geoffenbart, in diesem Gerichtshandel, nicht nur an Achan, sondern an seiner ganzen Familie. Damals wurde das auch immer wieder auch mehr als eine Einheit angesehen im alten Bund. Im neuen Bund geht es mehr darum, dass jeder Einzelne persönlich verantwortlich ist vor Gott, obwohl es auch innerhalb der Gemeinde Jesu eine solche Einheit gibt, die nicht unverletzt bleibt, wenn Einzelne ganz bewusst in der Sünde leben und daran festhalten. Ja? Das wirkt sich negativ aus auf das geistliche Fortkommen einer ganzen Gemeinde. Jemand meinte auch, ja, möglicherweise hat er oder wahrscheinlich hat er seine Frau und seine Kinder eingeweiht, hat sie davon überzeugen können, wenn Bedenken aufkamen, dass das doch alles gar nicht so schlimm sei. Wie auch immer, wir müssen das so stehen lassen. Es wäre mein Wunsch, wenn wir da nicht hängen blieben. Ja? Unser Empfinden ist ja dagegen, ne? Das sträubt sich dagegen. Aber wenn Gott so gehandelt hat, dann haben wir durch Gottes Gnade auch ein Ja und ein Amen dazu zu sagen. Ja? Wir haben bereits im vergangenen Sonntag darauf hingewiesen, dass es für Israel bei der Landeinnahme und auch später grundsätzlich immer darauf ankam, dass sein Verhältnis zu Gott in Ordnung war. Davon hing alles andere, aller Segen, alles Gelingen ab. nach innen und auch nach außen. Ich werde hinfort, so sagt der Herr hier zu Josua, ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Und um das dem Herzen des Volkes ein für alle Mal einzuprägen, sollte dieser ausführliche Bericht dienen. Und darum richtete man auch über der Leiche Achans einen großen, unübersehbaren Steinhaufen auf. Die Israeliten sollten immer wieder daran erinnert werden, dass die Furcht Gottes der Anfang aller Weisheit ist. Die Aufforderung Gottes, sich zu heiligen, wir haben gerade schon etwas dazu gesagt, meint genau das, dass wir anfangen, Gott zu fürchten, ihn zu respektieren, Achtung vor ihm und vor seinem Wort zu haben, mehr als vor allem anderen in dieser Welt. Die Entheiligung des Namens Gottes beginnt immer wieder mit mangelnder Gottesfurcht, dass man Gott und sein Wort geringschätzt, ihm nicht mehr glaubt und ihm nicht gehorsam ist. Und wenn man Gott und sein Wort geringschätzt, dann fängt man auch an, andere zu verachten und gering zu schätzen. Ja? Das ist immer die Folge davon, auf der horizontalen Ebene. So war es bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, von denen gesagt wird in den Evangelien, dass sie die anderen verachtete. Warum? Weil sie sich selbst für gerecht hielten und weil sie dem Wort Gottes, dem Wort von der Gnade Gottes widerstanden. Das geht immer Hand in Hand. Im Neuen Testament, und das haben wir vorhin in der Schriftlesung gehört, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wird uns ein ähnlicher Vorfall berichtet, der sich den Gläubigen aller Zeiten unauslöschlich einprägen sollte. Zweimal heißt es in diesem Bericht, vielleicht ist euch das aufgefallen, beim Hören auf die Schriftlesung, zweimal heißt es in diesem Bericht, dass Gottes Gerichtshandeln dazu führte, dass eine große Furcht über die Gemeinde kam und über alle, die das zu Gehör bekamen. Gott setzt hier also ein Exempel. Er statuiert ein Exempel und macht deutlich, dass Sünde, die geduldet wird in der Gemeinde Jesu, ich spreche nicht davon, dass wir immer wieder leider versagen, und das ist ernst zu nehmen, aber dann kommen wir zum Herrn Jesus, kommen ans Licht damit und lassen uns reinigen durch sein Blut, dass Sünde, die geduldet wird, immer den Segenslauf des Evangeliums hindert. Das wird in der Apostelgeschichte noch einmal ganz klar und deutlich gemacht. Und nachdem das aus dem Wege geräumt war, ging es weiter. Ja, das Wort Gottes breitete sich aus. So war es auch hier zu Ai, wir haben es gelesen, der Segensstrom nach dieser großartigen Geschichte um Jericho, der Segensstrom war ins Stocken geraten. Ja, so ist es in deinem, meinem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde Jesu insgesamt, wenn wir festhalten an Sünde und damit nicht zu Jesus kommen. Ein für allemal muss dem Volk Gottes alten und auch neuen Bundes klar sein, Gott ist ernst zu nehmen, sowohl in seinem Gerichtshandeln als auch in seiner wunderbaren Gnade. Und dann sehen wir das hier, wie die Geschichte am Ende ausgeht, und da haben wir nun einen wunderbaren Hinweis auf das Evangelium. Auf das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Zunächst einmal ist klar, die Sünde muss gesühnt werden. Gott kann nicht einfach so vergeben. Er kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Wir machen das ja auch miteinander, und das ist im Grunde genommen nicht in Ordnung. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, es tut mir leid, dass ich da dieses oder jenes gesagt habe zu dir, dann sollten wir nicht einfach sagen, naja, schon gut, ist nicht so schlimm oder so. Wir sollten das ernst nehmen. Vergebung bedeutet, dass wir Sünde ernst nehmen. Sünde muss gesühnt werden. Das macht uns dieser Text hier am Ende klar, dieses Gerichtshandeln Gottes an Achan und seiner Familie. Sünde muss gesühnt werden und genau das ist am Kreuz auf Golgatha geschehen. Ohne dieses wunderbare Heilsgeschehen Gottes in Christus Jesus am Kreuz gäbe es für uns keine Möglichkeit der Vergebung. Gott könnte nicht vergeben. Ja? Er will ja vergeben vor Grundlegung der Welt, bevor das Kreuz auf Golgatha stand und der Herr Jesus da sein Blut für uns vergossen hat. Wollte Gott schon vergeben, aber es ging nur aufgrund der Tatsache, dass die Sünde deines und meines Lebens in Christus Jesus durch sein Blut gesühnt wurde. Er verschonte seinen einzig geliebten Sohn nicht. Er konnte ihn nicht verschonen. Um uns vergeben zu können, musste Jesus in die Gottverlassenheit. Die Sünde musste gesühnt werden. Und gleichzeitig zeigt sich hier am Kreuz diese große und wunderbare Liebe in der Hingabe seines Sohnes, seine Gnade für den größten Sünder, für jeden Einzelnen unter uns. Und wenn wir da manchmal nachdenken über unser Leben, ja, da kann einem schon anders werden. Ne? Wie viel Sünde, wie viel Schande, die wir dem Herrn bereitet haben. Und alles ist vergeben, alles gesühnt durch das Blut Jesu, alles zugedeckt. Da können wir vom Zudecken sprechen. Was wir aufdecken vor Gott, das deckt er zu. Und selbst die Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, deckt er zu durch das Blut seines Sohnes. So wollen wir also auch heute Morgen wieder mit all unserer Sündhaftigkeit zu unserem Herrn Jesus Christus eilen, indem wir eine vollkommene Gerechtigkeit haben vor Gott. Am Kreuz hat er bezahlt für deine und für meine Schuld, hat unsere sündige Natur auf sich genommen, hat sich an unserer Stelle richten lassen, hinrichten lassen. Und das täglich im Glauben in Anspruch zu nehmen, zu sagen, Herr, bei mir ist nichts zu holen heute. Du erwartest von mir, dass ich für dich lebe heute und dich verherrliche. Und du weißt es, im Grunde genommen weißt du es ganz allein, und dein Wort bezeugt es, dass bei mir nichts zu holen ist. Nur ein sündiges Herz von Natur aus. Und dann öffnet mir der Heilige Geist die Tür zum wunderbaren Evangelium und zeigt mir den Gekreuzigten und Auferstandenen und sagt mir, es ist in ihm alles, was du nötig hast für diesen Tag, um Gott zu verherrlichen, um für ihn da zu sein und ihm Frucht zu bringen. Alles hast du schon in Christus. Alles schon in ihm. Jetzt rechne mit ihm, rechne mit seinem Leben, rechne nicht mehr mit dir. Schau nicht auf dich, schau auf ihn. Da ist überfließende Gnade, ihr Lieben, jeden Morgen aufs Neue. Meine Gnade reicht aus für dich. Das ist ein Wort, das wir in unserem Schlafzimmer hängen haben. Und das sah ich vorhin. Das sehe ich oft. Wenn meine Blicke darauf fallen, werde ich immer wieder gestärkt und immer wieder getröstet. Meine Gnade reicht aus für dich zum Predigen, zum Beten, zur Gemeinschaft mit den Geschwistern, zum Eingang, zum Ausgang, zum Loslassen der Predigt. Meine Gnade reicht aus für dich. Und das dürfen wir an jeder einzelne von uns für sich ganz persönlich in seinem Lebensbereich anwenden. Das ist ein herrliches Wort. Und diese Gnade haben wir in Christus Jesus. Und da wird aus dem Unglückstal, Achor ist das Unglückstal, Gericht, nach dem, was der Prophet Hosea sagt, im zweiten Kapitel, das Tal der Hoffnung, die Tür, das Tor der Hoffnung. Das ist immer gegeben vom Evangelium her. Da ist immer Hoffnung. Da ist immer Leben. Da ist nicht mehr Tod, da ist nicht mehr Verdammnis, da ist Leben, da ist Gemeinschaft mit dem Herrn, da ist der Herr wieder mit uns, ihr Lieben. Täglich ist er mit uns. In Christus Jesus, seinem Lebenssohn, Immanuel, Gott mit uns. Das Tal zur ewigen Gemeinschaft mit Gott, unserem himmlischen Vater und seinem Sohn, unserem geliebten, über alles geliebten Jesus Christus. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, du bist ein heiliger Gott. Das sehen wir an dieser Geschichte. Du kannst Sünde nicht dulden, aber wir danken dir, dass du voller Gnade und Barmherzigkeit bist im Umgang mit uns Sündern, dass du deinen geliebten Sohn für uns gegeben hast. Wie solltest du uns mit ihm nicht alles schenken? Wir preisen dich dafür, Vater im Himmel, dass deine Gnade in Christus Jesus, deinem lieben Sohn, für jeden Einzelnen von uns ausreicht. Amen.